ARD. WDR 5. Neugier genügt. Das Feature.
Es hat Erschrecken und Empörung ausgelöst. Das geheime Treffen von AfD-Politikern, organisierten Neonazis und Faschisten in Potsdam. Ihr dort besprochener Plan, Menschen in Deutschland mit Zuwanderungsgeschichte zu vertreiben. Remigrieren, wie sie es verklärend bezeichnen. Deshalb strömen Hunderttausende von Menschen seit Anfang des Jahres in Deutschland gegen Rechtsextremismus und die AfD auf die Straßen.
Ich bezeichne mich als Deutsch-Türkin, weil mir die Gesellschaft halt immer wieder gesagt hat, hey, du bist nicht deutsch.
Ich muss beweisen, in dem, was ich tue und wie ich mich verhalte, dass ich besonders deutsch bin.
Und das zeigt ja, dass die Leute nicht glauben, dass ich Teil dieser deutschen Gesellschaft sein kann, als schwarze Frau. Und das ist irgendwie krass, damit aufzuwachsen. Und das hat schon im Kindergarten angefangen.
Das sind drei Menschen von fast 30% der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit Zuwanderungsgeschichte. Sie sind hier geboren, aufgewachsen und besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie sind Teil einer großen Gruppe, die sagt, dass sie sich oft nicht willkommen und anerkannt fühlt.
Ein anderer Mensch in dieser Gesellschaft wahrgenommen zu werden, bedeutet gleichzeitig auch Gewalterfahrungen zu machen oder bedeutet Ausschlusserfahrungen zu machen.
Ich war 7 Jahre alt und wurde eingeladen zum Spielen, zum Playdate, so wie man das sagt. Ich dann da gewesen, dachte so, jetzt gibt's halt Essen und dann meinte halt die Mutter, so einen Dreckspack wie dich fütter ich doch nicht durch. Geh mal wieder dahin, wo du hergekommen bist, aber schnell, ne? Aus dem Busch kommst du doch.
Ich war auch schon im Schwimmbad, wo mir dann dreimal gesagt worden ist, dass es eigentlich nicht üblich ist, dass Menschen wie ich hier schwimmen gehen.
Ich bin auf der Straße gelaufen und es kam mir ein Mann entgegen und der hat mir ins Gesicht gespuckt.
Es ist mühsam, als nicht-weiße Minderheit in einer Gesellschaft zu leben, die zumindest äußerlich lange Zeit homogen weiß erschien. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, selbst in zweiter, dritter oder vierter Generation, werden immer noch als Ausländer abgestempelt. Ihre Teilhabe an der Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Immer noch betrachtet die weiße Mehrheit eine andere Hautfarbe und Zuwanderungswurzeln häufig als fremd und nicht deutsch.
Ich glaube, dass einfach die Krisen sich zuspitzen. Ich glaube auch, dass diese ganzen Diskurse nicht unbedingt neu sind. Wir haben sie aber immer noch nicht gelöst.
Die deutsche Gesellschaft steckt in einem Dilemma. Und niemand kann sich dieser Situation entziehen, sagt die Journalistin Alice Hasters in ihrem zuletzt erschienenen Buch Identitätskrise. Die gebürtige Kölnerin ist schwarz.
Man merkt, dass es nicht mehr lange so weitergehen kann. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nochmal in sich zu kehren und sich wirklich zu fragen, was muss ich ändern? Wie müssen wir uns ändern als Gesellschaft, um aus diesen Krisen rauszukommen? Weil bisher hat es ja nicht funktioniert.
Eigentlich darf es Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus in Deutschland nicht geben. Seit 2006 gibt es das Gleichstellungsgesetz. Und auch das deutsche Grundgesetz verbietet es.
Grundgesetz Artikel 3. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Es ist Unsinn, wenn man das Verhalten eines Menschen mit dem Aussehen eines Menschen verknüpft. Wir sind ein sehr komplexes Potpourri und unser Verhalten wird durch viele Gene gesteuert. Ist sehr komplex. Und wird hauptsächlich beeinflusst durch Sozialisierung.
Biologisch, darüber sind sich Wissenschaftler wie der Historiker und Paläogenetiker Johannes Krause heute einig, gibt es keine unterschiedlichen, abgrenzbaren Rassen. Menschen, egal welcher Hautfarbe, sind in ihrem Erbgut zu mehr als 99,9% identisch, erklärt der Genforscher, der seit 2020 auch einer der 5 Direktoren am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist.
Wir sind näher verwandt mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikanern. Der einzige Unterschied hier ist, dass die heutigen Europäer, Asiaten, Australier in ihrem Genom auch ein bisschen DNA vom Neandertaler haben. Weil wir uns auf dem Weg aus Afrika mit Neandertalern fortgepflanzt haben, Kinder gezeugt haben.
Woher kommt demnach immer noch der Drang, dass weiße Menschen aus dem Westen Mitmenschen nach äußerlichen Merkmalen kategorisieren? Das ist eine ideologische Kopfgeburt aus der Kolonialzeit, erklärt der Bildungsforscher und Rassismusexperte Karim Faraidoni, Professor für Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung an der Ruhr-Universität Bochum.
Das Zeitalter der Aufklärung war nicht nur das Zeitalter der Deklarierung universeller Menschenrechte, sondern auch das Zeitalter der Kolonialisierung Afrikas. Und man kann nicht auf der einen Seite der Welt sagen, wir sind alle frei, gleich Brüder und Schwestern und Menschen versklaven. Dafür braucht man ja einen Legitimationstrick, um das überhaupt in seinem Kopf klarzukriegen. Und die Erfindung menschlicher Rassen war dieser Trick, indem man gesagt hat, es gibt weiße Menschen, gelbe Menschen, rote Menschen und schwarze Menschen. Und weiße Menschen rangieren auf der Entwicklungsstufe über schwarze Menschen.
Die vermeintlich europäische Überlegenheit wurde in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts von weißen Philosophen und Naturwissenschaftlern systematisiert. Die Schriften von damals schafften die Grundlage für die Rassentheorien der Nazis. Und das wirkt bis heute hartnäckig in unserem kollektiven Bewusstsein fort. 1958 sagte der Schriftsteller Erich Kästner in Hamburg anlässlich des 25. Jahrestags der Bücherverbrennung:
Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens bis 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf.
Erich Kästner war ein Pazifist. Die Nazis erklärten seine Bücher in der Weimarer Zeit als undeutsch und verbrannten sie. Da Rassismus von klein auf vermittelt und täglich neu gelernt wird, ist es notwendig, dies kontinuierlich wieder zu verlernen, sagt Karim Faraidoni. Er arbeitet an politischen Bildungsangeboten für angehende Pädagogen, berät die Bundesregierung in Integrationsfragen, Polizeigewerkschaften zu Racial Profiling und überarbeitet Schulbücher.
Wie alleine schon die afrikanische Frau dargestellt wird, also Barfüßigkeit, die weißen Menschen tragen Schuhe, dann die Lippenform, das ist eine ganz klar rassistische Darstellungsweise von afrikanischen Menschen.
Rassismus macht sich im Alltag oft subtil in Sprache und Verhaltensweisen bemerkbar. Auch Menschen, die nicht rassistisch sein wollen, haben oft unbewusst gewisse rassistische Denkmuster durch ihre Sozialisation verinnerlicht. Deshalb sind neue Konzepte im Bereich Kultur- und Bildungsarbeit für Kinder und Erwachsene entscheidend. Faraidonis Fokus liegt auf Kitas und Schulen.
Lehrkräfte, die meistens weiß-deutsch sind, haben mehr Macht als schwarze SchülerInnen beispielsweise. Und da müssen wir uns darüber im Klaren werden, inwiefern strukturiert eigentlich Rassismus das Denken von LehrerInnen vor, wenn sie schwarze SchülerInnen vor sich haben. Wir müssen uns anschauen, wer hat in unserer Gesellschaft Macht, andere Menschen, also Menschen of Color oder schwarze Menschen, systematisch auszuschließen von wichtigen gesellschaftlichen Teilbereichen wie Arbeitswohnung zum Bildungsmarkt.
Auch wenn die Vorurteile vielen Lehrkräften nicht bewusst sind. Die Folgen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler sind drastisch.
Der Schüler, der hat mir erzählt, also er ist selber schwarz und der Lehrer hat ihm gesagt, ja hier, du wirst doch eh irgendwann mal mit Drogen dealen.
Grundsätzlich regelmäßige Erfahrungen mit Antisemitismus in der Schule musste ich dann natürlich machen, weil das Wort du Jude als Schimpfwort, als Spruch, den man so auf dem Schulhof dann irgendwie einem hinterherruft, das war dann schon präsent.
Als kleines Kind bist du felsenfest davon überzeugt, dass du ja deutsch bist und aus Deutschland kommst. Bis halt auch in der Schule immer wieder diese Fragerei beginnt. Woher kommst du? Woher kommst du wirklich?
Othering nennen Experten wie Karim Faraidoni solche scheinbar harmlosen Fragen. Erlebnisse, die täglich an deutschen Schulen passieren. Wissenschaftler warnen auch vor sogenannten Mikroaggressionen, wie verächtliche Blicke und ausgrenzende Körpersprache. Manchmal kommt Rassismus auch verpackt in Witzen daher.
Es gab einen Vorfall, als ich mit drei weiteren Freunden, als eine Vierergruppe, einfach durch den Eingang lief und eine Lehrerin sagt, oder laufen 100 Jahre Knast rein.
Irgendwann nimmt man es hin, man denkt, das ist normal, zumal man ja auch denkt, das sind Lehrkräfte, man kann nichts dagegen tun.
In der Max- und Murat-Studie aus dem Jahr 2018, durchgeführt am pädagogischen Lehrstuhl der Universität Mannheim, wurden angehenden Lehrkräften Diktate von Schülerinnen vorgelegt, darunter einige mit gleicher Fehlerzahl. Einziger Unterschied, mal waren es Schüler mit herkunftsdeutschen Namen, mal mit ausländisch klingendem Namen. Letztere wurden insgesamt schlechter bewertet bei gleicher Leistung. Auch erhalten Schülerinnen, die nicht als deutsch gesehen werden, seltener eine Gymnasialempfehlung, trotz gleich guter Eignung.
Die Max- und Murat-Studie zeigt die Willkürlichkeit von Rassismus. Sag mir deinen Namen und ich sag dir, welche Note du verdient hast. Also da reden wir nicht mehr über einen Raum von Gefühlen, sondern wir reden von Tatsachen. Rassismus führt dazu, dass Lehrkräfte ihren Job nicht gut ausfüllen können.
Es ist total wichtig, über Rassismus zu sprechen.
Keiji Madubuko ist promovierte Soziologin, Autorin und Diversity-Trainerin. Sie bietet Workshops und Fortbildungen zum Thema Rassismus an und lehrt an den Universitäten Koblenz und Kassel.
Und als Betroffene ist es ganz wichtig, die Möglichkeit von Empowerment zu haben. Und Empowerment bedeutet Selbstermächtigung. Es ist die Möglichkeit, in den Prozess zu gehen, sich von diesen Zuschreibungen, mit denen man vielleicht von klein auf immer wieder konfrontiert ist, loszulösen, sich als Individuum zu sehen und auch selbst zu definieren und auch eigene Visionen zu entwickeln, jenseits von diesen Schablonen, mit denen man immer wieder konfrontiert ist.
Vorurteile über People of Color werden immerzu reproduziert und von Generation zu Generation weitergegeben, erklärt die Autorin. Für eine einzelne Person ist es fast unmöglich, sich von diesem jahrhundertealten Konstrukt zu befreien.
Es geht viel auch um Widerstandskämpfe, also viel Aktivismus ist auch letztendlich Empowerment. Aber wenn ich ein Kinderbuch habe, in dem ein schwarzes Kind ist und ich selber auch schwarz bin, dann ist das auch in gewisser Weise Empowerment für mich, weil ich erlebe mich selber als normal und zugehörig.
Welche dramatischen Auswirkungen Rassismus auf das Selbstbild von schwarzen Kindern hat, zeigt ein Test, der bereits in den 1940er Jahren von dem afroamerikanischen Psychologen-Ehepaar Kenneth und Mamie Clark entwickelt wurde. Für den Doll-Test, zu Deutsch Puppentest, setzten sich die Psychologen mit afroamerikanischen Kindern zwischen 3 und 7 Jahren an einen Tisch, auf dem eine helle und eine dunkle Puppe lag, und stellten ihnen folgende Fragen.
Which doll is the bad doll?
15 von 21 Kindern gaben spontan an, die weiße Puppe sei die schönere.
And why is that doll pretty?
Because he's white and he has 2 eyes.
Der Doll-Test wurde bisher in abgewandelter Form in vielen Ländern mit ähnlichen Ergebnissen durchgeführt, erklärt die Berliner Sozialwissenschaftlerin Seram Bostanje. Nur in Deutschland nicht.
Ich frage mich auch, warum dieser Doll-Test hier noch nicht in Deutschland gemacht wird. Wahrscheinlich ist es schon auch so eine Art Negation, dass wir eben Rassismus in Deutschland nicht so haben wie in den USA.
Noch vor 10 Jahren gab es kaum Forschungsgelder zu kritischen Rassismusforschung in Deutschland. Seram Bostanje arbeitet am Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung in Berlin. Die promovierte Wissenschaftlerin erforscht die Folgen, die Rassismus auf die Entwicklung von Kindern of Color in Deutschland hat.
Es gibt so eine Art romantische Vorstellung über Kindheit. Und meine Forschung zeigt eben genau, dass Kinder eben schon im frühen Alter von diesem rassistischen Wissen beeinflusst sind und dass das eben auch Einfluss auf ihre Identitätsentwicklung hat. Im Endeffekt, dass sie eben diese Konnotation von schwarz ist negativ und weiß ist positiv auch auf ihr Selbstbild übertragen und auch in ihren Spielinteraktionen mit anderen Kindern auch anwenden.
Beim Überwinden von Schubladendenken in Bezug auf Hautfarbe, kultureller oder religiöser Identität gibt es immensen Nachholbedarf. Sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch Zugewanderte verschanzen sich nicht selten hinter stereotypischen Verhaltens- und Denkmustern, fühlen sich falsch verstanden, abgestempelt oder gegängelt. Ein vertrauensvoller und respektvoller gemeinsamer Austausch über Rassismus, der auch Ängste, Missverständnisse sowie Verletzungserfahrungen zulässt, findet selten statt. Doch wie können wir unterbewusste Vorurteile gegenüber anderen erkennen, wenn wir selbst der Überzeugung sind, nicht zu diskriminieren? Der sozialpsychologische IAT-Test der Harvard University gibt Antworten. Der Test dauert ca. 10 Minuten und ist auf der Website der Universität frei zugänglich.
Der IAT, also der implizite Assoziationstest, beruht auf Forschung in den 1980er und 90er Jahren, vor allen Dingen in den USA, im Zusammenhang mit dieser Wahrnehmung von, hier ist was Seltsames, was in unserer Gesellschaft passiert. Leute äußern immer weniger rassistische Einstellungen, aber wir sehen, Diskriminierung bleibt bestehen. Es gibt immer noch keine Chancengleichheit. Wie kann das sein?
Juliane Degner, Professorin für Sozialpsychologie an der Universität Hamburg, forscht zu Vorurteilen und erklärt, wie der IAT-Test funktioniert.
Also es geht eher um Verhaltensweisen, die recht subtil sind, die auch gar nicht so leicht wahrnehmbar sind für andere, auch für uns selbst. Wir bemerken das oft nicht oder sind uns zumindest nicht ganz klar darüber, was da passiert, die aber eben unser soziales Interaktionsverhalten steuern. Ne? Nämlich zum Beispiel, wie nahe nähe ich mich jemandem an oder vermeide ich eine Person.
Im ersten Teil des EAT-Tests sollen schwarze Gesichter und negative Begriffe miteinander kombiniert werden und weiße Gesichter mit positiven Begriffen. Im zweiten Abschnitt verkehren sich die Begriffe und Zuordnungen. Das heißt, weiße Gesichter und negative Begriffe sollen zusammengebracht werden und schwarze mit positiven Begriffen. Der Unterschied in der Reaktionszeit gibt Auskunft über die Bevorzugung einer Gruppe.
Was typischerweise bei rauskommt, ist, dass wir bei dieser Aufgabe mehr Fehler machen und langsamer reagieren. Das heißt, wenn schwarz und positiv gepaart sind und weiß und negativ, tendiert ein Großteil der Bevölkerung dazu, langsamer zu reagieren oder mehr Fehler zu machen.
Im echten Leben entscheiden wir ähnlich wie in der Testsituation am Computer auch spontan innerhalb von Millisekunden, wie wir auf unser Gegenüber reagieren, erklärt die Diversity-Trainerin Keiji Madubuko.
Man kann zum einen rassismuskritisch anfangen zu denken und zu handeln. Inwieweit kann ich meine privilegierte Situation dafür einsetzen, dass andere, die diese Position nicht haben, Zugänge haben? Dann einen Blick dafür zu entwickeln, wo sind eigentlich Machtverhältnisse, wo sind Zugänge versperrt, wer ist repräsentiert, wer ist nicht repräsentiert und dafür zu sorgen, dass die, die nicht repräsentiert sind, auch an den Tisch genommen werden, auch mitentscheiden können. Vor allem eben diese ganze Block an Zuschreibungen und rassistischen Denkstrukturen, dass man sich daran eben nicht beteiligt.
Denn man muss kein Rassist sein, um rassistisch zu handeln, sagt Keiji Madubuko und zitiert dabei die schwarze Psychologin und Autorin Grada Quilomba.
Rassismus ist Vorurteil plus Macht.
Je stärker Menschen von Privilegien profitieren, sei es aufgrund von Hautfarbe, Herkunft oder Geschlecht, desto schwerer fällt es ihnen, Macht zu teilen. Dabei gelingt Veränderung nur, wenn sie von allen gestaltet wird, besonders von den Privilegierten.
Wir reden über eine Lebensrealität von Menschen in Deutschland, von Kindern in Deutschland, die für Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, oft nicht sichtbar sind. Es ist im Zusammenhang mit Rassismus besonders auffällig, dass es ein Thema ist, das für die einen die Wahl besteht, darüber reden zu wollen oder sich dem widmen zu wollen. Und für bestimmte Menschen gibt es diese Wahl einfach nicht, weil es zu ihrem Alltag gehört, von Kindesbeinen an.
Wir sind die Mehrheit und wir lassen uns von diesem braunen Müll nichts aufoktroyieren.
Rassismus findet täglich statt, überall. Dies gilt es zu erkennen. Sie ist eine von der Gesellschaft antrainierte ideologische Sicht auf die Welt. Deshalb kann er auch wieder überwunden werden. Durch Antirassismuskurse an Schulen und Behörden beispielsweise. Nach der Autorin Alice Hasters sei jetzt ein guter Zeitpunkt, sich damit nachhaltig auseinanderzusetzen.
Und ich würde mir wünschen, dass das Thema Rassismus eben nicht als spalterisch aufgenommen wird, dass es nicht darum geht, dass man sagt, die gegen wir, sondern dass man gemeinsam sich gegen das Problem Rassismus stellen würde. Und dass, ob man jetzt von Rassismus betroffen ist oder nicht, dass es trotzdem alle Menschen etwas angeht. Und dass diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, denen würde ich sagen, ihr seid nicht alleine, auch wenn sich das manchmal hier so anfühlt.
WDR 5